Deutschlandfunk zur Diskussion.
Mehr Macht? Ist die Rolle des Bundespräsidenten noch zeitgemäß? Sie hören die Aufzeichnung einer öffentlichen Diskussion im Deutschlandfunk vom 17. Juni. Die Gesprächsleitung hat Gudula Geuter.
Guten Abend. Sind wir in guter Verfassung? Das fragt sich in diesem 70. Jahr des Grundgesetzes die Bundesrepublik. Und das fragt sich mit der Denkfabrik und vielfältigen Niederschlag im Programm auch das Deutschlandradio. Zu einer Verfassung gehört nicht nur ein Text und schon gar nicht, wie man manchmal meinen könnte, nur die Grundrechte. Sie lebt durch ihre Organe und durch die Menschen, die sie ausfüllen. Das soll für uns Anlass sein, heute auf das höchste Verfassungsorgan zu schauen, den Bundespräsidenten. Es ist ein Amt, das in der Bewertung schwankt, je nach Betrachter. Immer wieder wurde auch die Frage gestellt, ob man das Amt nicht streichen sollte. In letzter Zeit war das weniger zu hören, was auch daran liegt, dass die Bedeutung, auch die formale Bedeutung, bei der letzten Regierungsbildung ungewöhnlich deutlich geworden ist. In Zeiten instabiler Mehrheiten und schwindender inhaltlicher Gewissheiten mag dieses Amt möglicherweise mehr Gewicht bekommen. Wir wollen also nicht nur zurückschauen, sondern auch sehen, wie die Rolle vielleicht in Zukunft gestaltet werden kann, ob so ein größeres Gewicht vielleicht sogar wünschenswert wäre. Dafür freue ich mich, hier im Kölner Funkhaus am Radeberggürtel zu begrüßen Lutz Hachmeister, Journalist, Direktor des Instituts für Medien- und Kommunikationspolitik in Berlin, der sich unter anderem als Filmregisseur und Buchautor mit Altbundespräsident Christian Wulff auseinandergesetzt hat. Bei uns ist Karl Rudolf Korte, Politikwissenschaftler an der Universität Duisburg-Essen, Direktor der NRW School of Governance, und er ist Autor eines kürzlich unter dem Titel Gesichter der Macht erschienenen Buches über die Gestaltungspotenziale des Bundespräsidenten. Und last but not least, Deutschlandradio-Intendant Stefan Raue. Schön, dass Sie da sind. Das Wesen dieses Amtes zu ergründen ist nicht ganz leicht. Der Bundespräsident ist Staatsoberhaupt, aber an sich hat er wenig harte Befugnisse. Altbundespräsident Roman Herzog spricht als Grundgesetzkommentator vom Mahnen, Warnen und Ermuntern, das vor allem seine Aufgabe sei. Und Joachim Gauck hat sogar vor dem Bundesverfassungsgericht vortragen lassen, der Bundespräsident wirkt durch das Wort. Karl Rudolf Korte, schauen wir uns doch mal die Regierungsbildung 2018 an, an der ja Frank-Walter Steinmeier zweifelsohne Anteil hatte. Was hat da denn den Ausschlag gegeben? Das Mahnen und das Ermuntern oder eben doch die harten Befugnisse?
Seine Möglichkeiten zu gestalten, die er genutzt hat aus seiner Erfahrung, operativ auch Politik machen zu können. Er war ja noch recht frisch im Amt, hat hier die Chance gesehen, auch operativ einzugreifen, ohne dass er das so selbst nennen würde. Aber mit der Autorität seiner parteipolitischen Erfahrung hat er hier versucht einzugreifen und diesen vom Deutschen geliebten Stabilitätsfanatismus zu übersetzen in eine Regierungsbildung und nicht zur Neuwahl aufzurufen.
Aber heißt das, er hat wirklich sozusagen formal gezwungen oder war das einfach ein Vermittlungserfolg?
Na, die Gesichter der Macht haben eben verschiedene Seiten. Die Hard Power ist in der Tat die Frage der Reservemacht. Das heißt, wenn es Schwierigkeiten gibt, eine Regierung zu bilden, und das war erstmals nach 70 Jahren der Fall, nach dem Jamaika-Aus, gibt es eben bestimmte Reservemachtmöglichkeiten für den Bundespräsidenten. Der Schlüssel letztlich liegt darin, auch in der Hardpower, dass nur er den Vorschlag macht gegenüber dem Bundestagspräsidenten, wer am Ende im Bundestag als Kanzlerin oder Kanzler zu wählen ist. Er ist formal damit durchaus ein Kanzlermacher. In Zeiten, in denen die Mehrheiten klar war das kein Problem. Sie mussten ja auch nicht als Bundespräsidenten auf die Straße gehen in Berlin oder Bonn und gucken, wer ist auf dem Wahlplakat, um die vorzuschlagen. Sondern es gab einfach eine Koalitionsbildung als Mehrheit und das war der erste Bundestagswahlkampf ohne einen Hinweis auf eine Koalitionsbildung. Insofern war er mehr gefordert durch die Systematik eines Vielparteienparlamentes und er hat dann seine anderen Gesichter der Macht eingesetzt, eben auch die smarte Macht und auch die small Macht, also diskursive Macht, nicht öffentliche Macht, die man nicht sieht, und hat sie inszeniert über Bilder der Macht.
Herr Raue, jetzt kann uns sowas ja wieder passieren. Es ist sogar gar nicht so unwahrscheinlich, dass die Rolle des Bundespräsidenten bei zukünftigen Regierungsbildungen angesichts der Mehrheiten, die wir haben, immer wieder gefragt sind. Der Blick zurück, aber damit auch vielleicht auf ein zukünftiges Anforderungsprofil für einen Bundespräsidenten. War es ein Glück, dass Frank-Walter Steinmeier hier auch so sehr Parteipolitiker vorher war, dass er weiß, wie das funktioniert. Ist es in Zukunft Anforderungsprofil, einen Parteipolitiker in diesem Amt zu haben?
Ja, in dieser besonderen Rolle oder in Situation war es so. Was wäre passiert, wenn der Bundespräsident ein CDU-Mann gewesen wäre? Hätte der die Autorität gehabt, eine widerstrebende SPD in die Bundesregierung zu zwingen? Ich möchte es bezweifeln. Ich glaube, dass der Einzige, der die SPD, der ja viele Funktionäre auf mittlerer und unterer Ebene, aber auch auf oberster Ebene nicht in diese große Koalition hinein wollten, dass nur Frank-Walter Steinmeier diese Autorität hatte und der SPD deutlich gemacht hat, dass sie in einer, in Anführungsstrichen, vaterländischen Pflicht ist, in diese Regierung zu gehen nach dem Scheitern von Jamaika-Verhandlungen. Und ich glaube, dass ein Bundespräsident mit einer anderen parteipolitischen Karriere nicht die Kraft gehabt hätte und auch nicht die Autorität und auch von der SPD nicht als Autorität in diesem Maße empfunden worden wäre, dass sie diesen Sprung gemacht hätte. Denn sie wusste, was auf sie zukam, und es ist ja genauso gekommen.
Dann stellt das sich, weiß ich nicht, ob die SPD wusste, was auf sie zukam, ehrlich gesagt. Also können wir lange drüber reden.
Ja, aber was die Rolle des Bundespräsidenten betrifft, sollten wir vielleicht auch darüber reden. Denn die Frage ist ja, will man das eigentlich? Auch für die Frage eines Anforderungsprofils. Wenn wir uns heute anschauen, in welchem Zustand die ehemaligen Volksparteien sind, ja nicht nur die SPD, nach diesem weiteren Jahr der Großen Koalition. Das ist ja eben ein Risiko, das viele in der SPD vorher gesehen hatten. Da könnte man ja auch sagen, ein zurückhaltender Präsident, der die Partei nicht in das Bündnis gedrängt hätte, wäre vielleicht gar nicht die schlechtere Alternative gewesen, Herr Meister.
Das realpolitische Ergebnis ist ja klar. Also Steinmeier war in dem Fall einer der weiteren Sargnägel seiner eigenen Partei. Also zunächst mal hat er ja eine Wahl realpolitisch krachend verloren als Kanzlerkandidat. Und dann hat er noch als Präsident die Partei in diese tödliche Koalition hineingelotst, was er nicht hätte machen müssen. Also er hat sich quasi als Überstaatsmann gefühlt, als der wirklich nun auch mit gewisser Macht ausgestattete Präsident. Und das Ergebnis ist, dass die SPD demnächst bei unter 10% landet im Bund. Das kann nicht das gewünschte Ergebnis dieser Aktion gewesen sein. Also das zeigt schon übrigens, dass diese Rolle des Kanzlermachers, die dem Präsidenten ja in manchen Situationen durchaus zusteht, also verfassungsrechtlich, sehr heikel ist. Man lädt da auch eine Menge Verantwortung auf sich und auf dieses Amt. Und das ist nun zum ersten Mal passiert. Und wir müssen mal sehen, wir haben ein anderes Beispiel jetzt gerade in Österreich, wo der Präsident direkt gewählt ist, wo er noch eine viel stärkere Rolle hat und einfach eine Expertenregierung einberufen hat. Ich weiß, Karl-Rudolf Korte müsste mir erklären, ob das hier auch ginge, theoretisch, dass der Bundespräsident auf einmal sagt, ich bin mit den existierenden Parteien so unzufrieden, dass ich einfach eine Expertenregierung bilde. Aber man sieht, das hat viele Weiterungen.
Da kommen wir vielleicht zu dem anderen Fall Österreich, kommen wir vielleicht noch, Herr Raue.
Naja, also ich bin natürlich jeder Pointe nicht abgeneigt, die mit so schönen Bildern arbeitet. Aber ich glaube, die Situation, wenn man diese Wochen und Tage sich nochmal vor Augen führt, war schon ein bisschen komplizierter. Frank-Walter Steinmeier hat schon, glaube ich, genau gesehen, was bei vielen Bürgerinnen und Bürgern ankäme und angekommen wäre, wenn keine Partei sich als koalitionsfähig erwiesen hätte. Wenn drei Parteien miteinander verhandeln über lange Zeit und kommen nicht zum Punkt, kommen nicht zu einer Regierung. Wenn eine große Koalition möglich ist und einer der beiden Partnerinnen verweigert sich. Wir können das in vielen Nachbarländern in Europa sehen, was es bedeutet, wenn Parteien offen bekennen, dass sie nicht miteinander koalieren können, obwohl sie gewählt worden sind, obwohl sie in freien Wahlen gewählt worden sind. Das erzeugt mehr und mehr und mehr Frust bei den Bürgerinnen und Bürgern, die glauben, das lässt sich alles nicht mehr über das System der parlamentarischen Demokratie realisieren. Führt nach meiner Einschätzung auch dazu, dass noch mehr Sehnsucht nach autoritären Lösungen wächst. Also ich persönlich glaube, er hat die Gefahren einer Verweigerung der SPD schon sehr genau gesehen und auch sehr nachvollziehbar gesehen. Aber es gibt eben manchmal Dinge, die man tun muss, die für diejenigen, denen man sich nahe fühlt, dann eben nicht dienlich sind.
Naja, und 73% der Bundesbürger hatten ja auch die Mitte gewählt. Insofern kann man sich schlecht vorstellen, warum aus 73% nicht Koalitionsregierung hinbekommt, in welcher Farben auch immer. Das war ein Argument. Und das andere war auch zu sagen nochmal, das Parlamentarische zu stärken und nicht zu entwerten. Auch das ist die Gefahr, die am Ende so ein Monarch in so einer Rolle vielleicht hätte erliegen können. Er musste auch damit rechnen, dass das Parlamentarische nicht unter seinen Vorgaben leidet, sondern gestärkt wird. Deswegen gab es ja auch viele Gespräche und Überlegungen, was passiert, wenn es doch eine Minderheitsregierung wäre. Also wie sind die weiteren Konsequenzen?
Na gut, es hätte irgendwann Neuwahlen gegeben, kürzer oder später. Die gibt es jetzt vielleicht auch. Also ich glaube, das war einfach eine, dass sich das Establishment, und das darf man nicht vergessen, das Bundespräsidialamt und der Amtsinhaber sind sehr, sehr nah am Establishment, also wahrscheinlich mehr als fast jede andere Institution, hohe Bundesbehörde oder höhere Bundesbehörde, wie es heißt in der Bundesrepublik, das hat schon zu tun mit diesen Empfängen und dem, den Ordensverleihungen und dem Gnadenerweisen und so weiter. Das gehört ja auch zum Pompösen dieses Amtes vielleicht. Aber er hat sich da, und das ist auch, spiegelt ja seine gesamte Karriere sehr, in den althergebrachten Taktierereien der damaligen Volksparteien verfangen. Und das Ergebnis sehen wir jetzt. Vielleicht wäre es besser gewesen zu sagen, wir kommen zu keiner Regierung, wir müssen neu wählen. Das weiß ich nicht, das will ich gar nicht, da will ich gar nicht die bessere Alternative aufzeigen. Nur es zeigt, dass man, wenn man versucht, auf Teufel komm raus, die alten Konstellationen in einer quasi, die Bürger haben ja irgendwann das Gefühl gehabt, es gibt eine ewige große Koalition. Es gibt überhaupt keine Alternative mehr dazu. Und das Ergebnis dieser Projektion zeigt sich jetzt sehr deutlich.
Und die Frage ist eben, findet man das eher gut oder schlecht, weil das auch eine Folge für das Anforderungsprofil eben haben kann. Das heißt, es wäre, das ist die Frage in die Runde, die Frage, ein Nawid Kamani wurde durchaus ernsthaft diskutiert. Wäre das überhaupt noch denkbar?
Nein.
Mit diesem möglichen neuen Anforderungsprofil?
Nein, nicht denkbar. Die Wahrscheinlichkeit in einer Gesellschaft, wie es heißt, der Singularitäten und einer zunehmenden Pluralisierung von Lebensstilen und der einen Themenpartei, in der Ich-Ausprägung der Gesellschaft, ist es unwahrscheinlich, dass wir große Tanker wieder haben, die als Parteien agieren. Aus der Volksparteiendemokratie wird eine Bewegungsdemokratie, die die Dynamik des Alltags aus den Straßen übernimmt, die digitale Bewegungen aufnimmt. Also da sehe ich ein Vielparteienparlament weiter als gegeben.
Aber insofern, ich glaube, die Frage zielt ja darauf.
Die ja doch,
und die Frage, die Intellektuellen, ein Schriftsteller.
Ja, wie kommt man zu einer Regierungsbildung mit Vielparteien?
Ja. Nee, die Frage richtet sich, glaube ich, darauf, ob der Typus des Bundespräsidenten
in die Richtung verändert werden kann. Das nutzt ja nichts, dort zu sitzen und nicht zu gestalten zu können, nur zuzuschauen. Gauck wäre völlig überfordert gewesen in der Situation, weil er der einzige Nicht-Parteipolitiker in diesem Amt war und in dieser Krise der Partei.
Köhler.
Nein, Gauck.
Und gleichzeitig,
ja, Köhler war CDU-Mann.
Okay.
Und gleichzeitig ist ja etwas, was möglicherweise auch Bürger fremdeln lässt mit dem Amt des Bundespräsidenten, dass es teilweise eben doch auch wahrgenommen wird als Teil dieser politischen Kaste. Gehen wir damit nicht auch in eine schwierige Entwicklung rein, dass wir das damit sozusagen zur Voraussetzung haben?
Also es gibt ja verschiedene Funktionen. Das eine ist die Reservefunktion, aber das ist ja nicht permanent. Es geht ja auch darum, internationaler Türöffner zu sein, das heißt also Außenpolitik mitzubetreiben, mitzugestalten, das Gesicht der Deutschen im Ausland auch zu repräsentieren, was gerade in der Nachkriegszeit ja eine besondere Rolle gespielt hat. Und der ist eine Gesprächsinstanz, als einer, der eine Anti-Echo-Kammer eigentlich darstellt, weil er Gemeinwohl herstellen muss. Er könnte sich überlegen, wie kann ich gemeinwohlorientierte Algorithmen auch mal produzieren lassen in Bellevue als eine Idee, um Zukunftsthemen zu besetzen. Er muss im Tageseinsatz mit Bürgern für die Demokratie werben. Und das macht der jetzige ja auch, der ein besonderes Demokratieprojekt entwickelt hat. Dass er trotzdem noch elitär wirken kann, das kann passieren. Aber es ist eine Projektion, Demokratie im Alltag zu übersetzen. Das ist auch eine Aufgabe, die von dort wahrgenommen wird.
Und jetzt geht es um all diese Aufgaben, viele Aufgaben weit über die Regierungsbildung hinaus. Der Bundespräsident ist der erste Mann im Staat, ist Projektionsfläche, ist handelndes Symbol. Herr Rau, Sie haben im Vorgespräch gesagt, für Sie stellt sich die Frage, ob gerade in diesen Zeiten, an dieser Stelle nicht ein starker Mann oder eine starke Frau gehört. Zuerst mal, bevor wir auf die Frage kommen, warum, die Frage an den Historiker. Es gibt ja gute Gründe, warum das Amt so ausgestaltet ist, dass dort kein starker Mann eben aus historischer Sicht steht. Sind das nicht auch gute Gründe?
Na, zum einen gibt es in Europa auch viele gute Beispiele, dass eine stärkere Präsidentenrolle durchaus zuträglich sein kann für auch gerade die Krisenbewältigung, ohne dass es undemokratisch oder autoritär im bestimmten Sinne ist. Das Zweite ist, ich habe vor einiger Zeit einen sehr aufschlussreichen Beitrag von Horst Dreyer gelesen, dem Staatsrechtler, über den angeblich schlechten Ruf der Weimarer Verfassung und hat klar gesagt, dieser schlechte Ruf ist völlig unverdient. Die Weimarer Verfassung ist nicht an ihrer Verfassung zugrunde gegangen, sondern hat viele andere Gründe. Und er hat auch das Thema Präsident sich vorgenommen und hat gesagt, es wird immer gesagt, die Weimarer Republik ist an vielen Notverordnungen, zuletzt 33, zugrunde gegangen. Aber er hat gesagt, die Weimarer Republik und die Erste Republik auf deutschem Boden ist überhaupt zum Blühen gekommen durch hunderte von Notverordnungen von Friedrich Ebert. Und der war nun, sagen wir mal, fern allen Verdachts, ein autoritärer Herrscher zu sein. Er hat schlicht und einfach zustande gebracht, dass dieses Land nach der verheerenden Kriegsniederlage überhaupt wieder auf die Schiene gekommen ist. Und das hat mich schon ein bisschen nachdenklich gemacht, dieser schnelle Schluss, das ist in Weimar schiefgegangen mit den Präsidenten am Ende der Weimarer Republik und aus diesem Grunde wollen wir im Prinzip einen Präsidenten, der im Wesentlichen durch Reden wirkt und nicht durch stärkere Zuständigkeiten, kann mich nicht so richtig überzeugen. Man müsste natürlich dazu eine Verfassungsmehrheit finden und das ist mir schon alles klar. Ich mache mir aber auch Gedanken darüber, dass nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa, wahrscheinlich über Europa hinaus, wenn die USA gucken, eine tiefe Sehnsucht auch bei eingefleischten Demokraten nach Autorität, nicht nach autoritärer Führung, sondern nach Autorität zu sehen ist. Und offensichtlich sind wir nach vielen Jahrzehnten der Perspektive auf Systeme, Parteien, Projekte, Prozesse, Organisationen, sind wir wieder an dem Punkt, wo Personen sehr viel mehr bewegen können, auch im positiven Sinne. Und da denke ich mir, wäre eine stärkere Rolle eines erfahrenen, souveränen Politikers oder einer Politikerin vielleicht auch ein guter Weg, diejenigen wieder für unser System und für unseren Parlamentarismus und unsere Demokratie zu gewinnen, denen dieser Parteienstaat, in Anführungsstrichen diese Parteiendemokratie zu komplex, zu umständlich, zu in sich verwinkelt und festgefahren erscheint. Mir ist klar, dass dieser Weg dazu sehr kompliziert wäre und es ist auch nicht gesagt, dass er erfolgreich wäre, aber ich denke schon, dass man daraus lernen muss, dass die Parteien sich darüber Gedanken machen müssen, wie sie Führungspersonal auch entwickeln und anlocken können, das über ihre Partei hinaus wirkt und auch bei vielen Menschen den Eindruck hinterlässt, dass es über die eigentlichen Parteien und Interessen hinausgeht.
Eine Stärkung des Bundespräsidenten könnte man, Sie haben es angesprochen, über eine Verfassungsänderung machen. Man kann aber auch natürlich versuchen, die Potenziale zu nutzen, die das Amt hat. Herr Korte, einige haben schon versucht, die Befugnisse des Bundespräsidenten weit auszulegen. Adenauer wollte das für sich selbst, bevor er von dem Plan Abstand genommen hat. Aber auch andere wollten mehr Macht für den Bundespräsidenten, haben das im Kleinen versucht. Geht das?
Ja, es ist so weit gegangen, dass die berühmte Präsidentenposse ja dazu geführt hat, dass Adenauer kurzzeitig über einige Monate versucht hatte, auch vielleicht Nachfolger von Heuss zu werden, weil er doch in der Offenheit, die im Grundgesetz angelegt ist bei diesem Amt, gewittert hat, daraus mehr machen zu können. Es wäre auch mal ein kontrafaktisches Herangehen zu überlegen, wenn Adenauer vielleicht der erste Bundespräsident gewesen wäre und Heuss der erste Kanzler, hätten wir dann überhaupt eine Kanzlerdemokratie? Vermutlich nicht in dieser Weise, sondern die Prägungen waren unterschiedlich und alle haben gerungen, ob man an Kabinettssitzungen teilnehmen darf zum Beispiel, ob man auf Einfluss nimmt auf Kabinettslistenbenennungen. Wann darf ich vielleicht in einer eigenen Loge im Bundestag sitzen? Also das sind alles so Dinge, die eine Rolle gespielt haben.
Legt
muss,
man
ich,
reden
muss ich reden, reden vorlegen, ne? Muss ich die genehmigen lassen? In diesem Kompetenzgerangel haben sich viele befunden, die letzten eigentlich in dieser Form so nicht mehr. Und wenn man ehrlich ist, muss man sagen, man kann viel an politischer Geschichte auch über das Duo gut erklären, Kanzler und Bundespräsident, in der Unterschiedlichkeit.
Mhm. Also man muss vielleicht auch nochmal unterscheiden, das Amt an sich und den Amtsinhaber. Also wenige wissen, das ist dieses Ei im Tiergarten, das gibt 180 Mitarbeiter insgesamt, da sind alle dann dabei, die Fahrer, auch diese Spiegelreferate. Es gibt schon im Bundespräsidialamt auch ein Referat für Bildung und Gesellschaftspolitik, sogar für Digitalisierung, habe ich gelesen. Mhm. Man kennt die Leute nicht, die das machen. Das ist auch bewusst so gewählt, dass sie nicht öffentlich in Erscheinung treten. Der Amtschef heißt Stefan Steinlein, wird von der New York Times schon mal mit Steinmeier selber verwechselt. Da gibt es dieses berühmte Foto, da ist Steinlein mit Angela Merkel. Und die New York Times schreibt hier Bundespräsident Steinmeier mit Angela Merkel. Also dann, man sieht, das Amt ist etwas opak und etwas unbekannt. Man weiß zum Beispiel ganz wenig über seine Geschichte. 3 von 5 Chefs des Bundespräsidialamtes, die ersten waren NSDAP-Mitglieder zum Beispiel. Es gibt keine Geschichte dieses Amtes. Auch dem hat sich das Bundespräsidialamt bislang elegant verweigert. Also worauf ich hinaus will, man könnte aus dem Amt an sich mehr machen. Das heißt, wenn man es intellektuell, strategisch stärker besetzt, mit dem Ziel, gesellschaftliche Debatten zu organisieren, zu strukturieren, gerade die Fragen, die häufig im Bereich zwischen föderaler und nationaler Politik verloren gehen, das ist Bildungspolitik, das ist Kommunikationspolitik und einiges andere mehr, da könnte ein stärkeres Bundespräsidialamt stärkere öffentliche Punkte setzen. Das hieß ja nicht, dass man den Amtsinhaber als überparlamentarischen Regenten installieren muss. Vielleicht wäre das ein Weg, der besser gangbar ist. Das hätte allerdings auch den Willen des Bundespräsidialamts und des jeweiligen Amtsinhabers zur Voraussetzung, dass man aber das auch wirklich will. Wulff hat hier angekündigt, er wollte aus dem Präsidialamt so eine Art Think Tank machen, Denkfabrik. Da hat er dann von Schirmacher einen über den Deckel gekriegt. Er verwechselt sich mit Voltaire und so. Also das hat er als die tiefste Erniedrigung, diesen Artikel von Schirmacher damals empfunden. Also er wollte wie Goethe Leute an seinem kleinen Hof da versammeln. Aber das hat ja auch nicht funktioniert. Das hat im Prinzip nicht wirklich. Es gibt so Hintergrundrunden,
weil er zu wenig Leute Zeit dazu hatte.
Genau, er hatte zu wenig Zeit.
Kommt auch dazu. Aber das ist schon eine Akademie des Wissens, die man daraus machen könnte. Es ist ja wie so ein Ritterschlag, wenn man da eingeladen wird, vorzutragen. Und man kann sich zu jedem Thema eine Expertise bilden. Was man daraus macht, ist einem selbst vorbehalten. Das ist schon. Also das sagt ja auch jeder als Parteipolitiker, dass man plötzlich nicht nur sich freier fühlt, ist ein Solitär, man ist auch einsam, weil ja auch einer nicht mehr so einfach anruft und vorbeikommt, sondern über das Protokoll es etwas schwerer ist. Man hat plötzlich wieder freie Wochenende, eine ganz andere Zeitplanung. Als Parteipolitiker haben Sie die nächsten 4 Jahre jedes Wochenende verplant, auf allen regionalen, auf allen Ebenen der Parteien. Dort nicht.
Insofern darf ich noch eins anfügen? Also was, glaube ich, nicht reicht, ist dieser Mythos des Wirkens über Reden. Also wir kennen alle die Weizsäcker-Rede und wir kennen, der Islam gehört auch zu Deutschland und so. Wieso das ist Mythos? Zum großen Teil ein Mythos, weil die Ruckrede zum Beispiel von Roman Herzog, er hat ja selber gesagt, es kam einfach kein Ruck und ich wurde von den falschen Leuten dafür belobigt. Der Köhler hat sich auf einmal gewandelt von einem typischen Wirtschafts- und Bankenfunktionär zum Bankenkritiker. Das hat ihm natürlich niemand abgenommen. Meistens noch mit irrem Blick in die Kamera geguckt und immer den Weltuntergang prophezeit und den Finanzkollaps. Jemand, der vorher beim IWF war, das ist natürlich vollkommen unglaubwürdig. Auch wenn er manche Sachen wie sein Afrika-Engagement sicherlich sehr ehrlich und ernst gemeint hat. Also ich glaube, diese bloße Beschränkung auf Rhetorik, die nutzt sich ab. Man kann auch nur einmal eine Ruckrede halten.
Lassen Sie uns doch noch mal bei der Frage bleiben, was heißt das eigentlich, das Amt des Bundespräsidenten stärken? Wir haben jetzt mehrere Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit wäre eben Verfassungsänderung. Und das könnte zum Beispiel heißen, Beispiel Österreich, aber auch Wunsch Horst Köhlers zum Beispiel, die Direktwahl. Gibt es einen Befürworter?
Nein.
Warum nicht?
Ich auch nicht.
Herr Korte.
Naja, weil Sie das gesamte Verfassungssystem gerade nach 70 Jahren, was sich bewährt hat, durcheinanderwirbeln. Sie können nicht einem mehr Kompetenz geben, dann müssen Sie einem anderen etwas abziehen. Das hängt schon zusammen. Die Besonderheit ist eher als Solitär, ist kein Verfassungsorgan wie die anderen, die irgendwie welche neben sich haben. Kein Kabinett, kein Senat, kein Kollegialorgan ist der einzigste, der auch richtig deshalb einsam ist. Ich sehe das nicht so. Er hat eine besondere Art der Legitimation. Er hat aus eigenem Recht heraus auch Kommunikationsmöglichkeiten. Aber ich würde davor warnen, zu verfallen, die direkten Möglichkeiten zu nutzen, in einer Wahlkampagne jetzt die Einzelnen auftreten zu lassen. Und dann müsste man ihn faktisch wesentlich mehr Macht geben, beispielsweise nach österreichischem Modell.
Ja, ich meine, ich war in Österreich.
Kurz wird nicht von der Nationalversammlung gewählt, Kurz wird einfach eingesetzt. Das ist dann, wenn wir das haben wollen, dann müssen wir das so
ich
ändern.
Ich war in Wien, als diese Wahl von der Bellen stattfand und alle starten auf diese Bildschirme. Und ich weiß, wie knapp das war. Es hätte der andere Kandidat werden können, der aus dieser Truppe kommt, die sie jetzt gerade zerlegt hat mit Strache und so weiter. Also wenn man sich das mal vorstellt, ein Mann mit noch etwas erweiterten Kompetenzen aus dieser türkis-blauen Koalition. Also da haben die Österreicher nochmal wirklich haarscharf Glück gehabt.
Ja. Es gibt andere Vorschläge. Es gibt eine längere Amtszeit. Es gibt formal mehr weitere Befugnisse. Was können Sie sich vorstellen? Sie wollen eine Stärkung.
Also ich gebe Karl-Olaf Korte ja recht, dass es im Augenblick ein falsches Signal wäre. Im Augenblick wäre es eine Misstrauenserklärung gegenüber den Parteien, gegenüber der Bundesregierung, gegenüber allen, die sie tragen, wenn man so etwas in Angriff nehmen würde. Und es ist völlig richtig, jemand anders müsste man im Augenblick Macht wegnehmen. Aber wir haben vielleicht, oder ich gehöre zu denjenigen, die sagen, es ist ein gewisses Fenster verpasst worden, nämlich die deutsche Einheit als gewissermaßen große nationale Diskussion einer gemeinsamen Verfassung. Und in diesen ersten Jahren der gemeinsamen Bundesrepublik hätte man möglicherweise über eine Verfassung nachdenken können, die dem Bundespräsident eine gewisse große Rolle zuweist.
Aber wie?
Ich persönlich wäre für eine Direktwahl. Aber wie gesagt, heute gebe ich Karl-Rudolf Korte völlig recht. Heute wäre es eine Bankrotterklärung für unsere Bundesrepublik, wie sie politisch organisiert ist. Aber damals wäre es als Teil eines Neuanfangs gewesen, einer neuen Koordinate im politischen System. Und das hätte möglicherweise auch dazu führen können, als auf der Basis einer gemeinsamen Verfassung mit einer neuen Konstellation auch dieses Land als etwas Gemeinsames besser zu empfinden. Was wir im Augenblick erleben, ist ein Auseinanderdriften von Stadt und Land, von Ost und West, von Region und urbanen Zentren. Und darauf haben alle, wie ich finde, oder die meisten noch keine Antwort gefunden. Auch nicht der Bundespräsident, muss ich sagen. Er zielt mit dem, was er macht, noch sehr stark gerade auf die urbanen Zentren, auf die Bildungsbürger, auf die politischen Debatten der letzten Jahre. Sie haben gerade in anderem Zusammenhang gefragt, was sollte jetzt eigentlich passieren. Mir fiel so ein, eigentlich sollte der Bundespräsident, was schon mal ein Bundespräsident gemacht hat, mehr wandern. In dem Buch von Karl-Rudolf Korte sind die vielen Kilometer, ich glaube 1100 Carstens. Kilometer, ist Carstens gewandert und hat 20.000 Gemeinden besucht. Ja. Und jeder, der zurzeit im Lande unterwegs ist und ein bisschen die Ohren aufmacht, weiß, dass ganz, ganz viele Menschen bei allem konkreten Kritik an einzelnen Punkten, aber vor allen Dingen eine Sache bewegt, nämlich das Gefühl, dass sie politisch abgehängt sind, dass sich um sie keiner kümmert, dass ihnen keiner zuhört. Es geht nicht nur darum, dass jemand etwas macht, was man selber für richtig hält, sondern es geht erstmal darum, dass viele Menschen das Gefühl haben, dass ihnen niemand zuhört. Und da war die Wanderei und 20.000 Gemeinden, die besucht worden sind. Ich habe mir das auch angeschaut. Da sind ganz viele Menschen auch völlig uninszeniert, ungeplant hingegangen, weil die wussten, da läuft der Carstens durch die Gegend.
Auch Mandatsträger,
alle mitgelaufen. Sind da mitgelaufen, haben ihnen mit ihnen gesprochen, haben ihnen über die Dinge, die sie in ihrer Region beschäftigen, erzählt. So etwas fehlt im Augenblick. Jetzt kann kein Bundespräsident den anderen kopieren, aber ich finde die Idee, aus der Bundeshauptstadt in die Region zu gehen und dort stärker mit vielen Menschen in Kontakt zu treten, die finde ich schon sehr wichtig.
Aber unsere Frage ist ja Stärkung, und das Wandern wäre eine Art, die jetzt auch möglich wäre, das Amt auszufüllen. Das haben ja auch schon andere gemacht. Um nochmal bei der Stärkung zu bleiben, eben zum Beispiel durch die Direktwahl oder andere formale Fragen. Jetzt sagen Sie, Herr Raue, der Moment ist verpasst. Aber Herr Hachmeister, wir haben eben schon gehört, in anderem Zusammenhang die Gefahr des antiparlamentarischen Impulses. Mhm. Fänden Sie das gut, wenn wir einen direkt gewählten Bundespräsidenten
hätten? Nein, ich bin da ganz der Meinung von Karl-Rudolf Korte. Die Konstruktion, die Verfassungskonstruktion, die wir jetzt haben, ist eigentlich ziemlich gut. Es geht darum, wer macht dieses Amt, wie kommt man da hinein? Es muss jetzt auch wirklich mal eine Frau werden. Ehrlich gesagt, das wird langsam ein bisschen anachronistisch, wie da gewählt wird. Und wie dieses Amt im Unterbau intellektuell und strategisch ausgestattet ist. Daran könnte man ja zunächst mal arbeiten und sich dann genau verfassungsrechtlich nochmal anschauen, was die Kompetenzen über eine bestimmte Diskurshoheit hinaus wären, dieses Amt? Wie weit kann man das ausreizen? Das wären, glaube ich, pragmatische Schritte, die man gehen könnte. Und ansonsten glaube ich, dass, wenn ich mal persönlich meinen Lieblingsbundespräsidenten küren wollte, dann war es sicher Gustav Heinemann. Also jemand, der sehr offen sagt, ich liebe nicht diesen Staat, sondern ich liebe meine Frau. Das war der richtige Satz zur richtigen Zeit gegen diese übrigens damals auch aufkommenden Nationalismen. Da darf ich ja nicht vergessen, die NPD hatte damals 1968 in Baden-Württemberg über 10% im Landtag. Also wir tun immer so ein bisschen so, als ob wir in wahnsinnig außergewöhnlichen, aufgeregten, nervösen Zeiten leben würden, vielleicht auch begründet durch die neuen Kommunikationstechnologien, die dazu verführen. Das stimmt nicht. Also meine Jugend in den 1970er Jahren, da habe ich diese Gesellschaft mit der Roten Armee-Fraktion, mit den Berufsverboten, die ja durch das Kabinett Brandt installiert wurden, als wesentlich zersplitterter und antagonistischer gesehen als heute. Das Sonderproblem ist, das sind die Folgen dieser Art von Wiedervereinigung. Das ist richtig. Aber die alte Bundesrepublik war viel schärfer, härter in ihrer politischen Rhetorik auf ein Gegeneinander eingerichtet. Ich wäre als Jugendlicher nie mit Karl Carstens gewandert. Das war für mich der alte Nazi, der rumwandert und ein völlig anachronistischer Bundespräsident, von dem man über das Wandern hinaus übrigens auch keine weiteren Initiativen wahrgenommen hat. Karl Rudolf Korte hat wahrscheinlich erforscht, dass es welche gab. Ich damals als 15-, 16-Jähriger habe den Mann einfach als völlig gestrige Figur empfunden.
Das aber darf auch, man, aber ja. auch der Satz, ich liebe nicht mein Land, ich liebe meine Frau, ist ja Wort. Ja, um nochmal bei dem Feld zu bleiben.
Die diskursive Macht.
Die diskursive Macht. Herr Korte, wie berechenbar ist die eigentlich?
Die ist nicht berechenbar. Macht kann man natürlich über Kommunikation ausüben. Die Rede des Präsidenten ist ein zentrales Machtinstrument, was er nutzen kann. Er kann damit etwas mitteilen, aber er kann eben Wirklichkeit auch gestalten. Das sind die beiden Seiten von Sprache. Und wer clever Amt und Person verbindet, macht daraus was. Aber es ist, und das zeige ich in dem Buch, Gesichter der Macht ja auch auf, an den Beispielen, es kann auch einfach misslingen. Man braucht eine besondere Situation, ein besonderes Momentum, dass eine Rede auch so wahrgenommen wird, dass sie wirkt. Das ist nicht auf Bestellung leistbar. Aber es ist das zentralste Instrument, was man nicht unterschätzen sollte. Und das andere, die Klugheit, die Macht zu dosieren, macht die Präsident stark. Wer also sich weigert, Gesetze nicht zu unterschreiben, überreizt es. Wer jeden Tag viel Plauderer ist, überreizt es auch. Man muss also eine Dosis finden, die am Ende dazu führt, dass man mit Vertrauen auch führen kann. Das Vertrauen ist das einzige Führungsinstrument, was er wirklich nutzen kann, was er klug einsetzen kann, sowohl gegenüber den Bürgern, die, wenn sie mal ein Gespräch haben mit einem Politiker, eher Vertrauen haben, als wenn sie nur darüber etwas hören oder lesen, als auch in der Melange der Berliner Republik.
Und nochmal, um nachzufragen, wie ein Präsident wirkt und wie er wirken kann. Nehmen wir nochmal diesen Beispielsatz, der schon gefallen ist. Christian Wulffs, der Islam gehört inzwischen auch zu Deutschland. Herr Rau, Sie haben für das ZDF jahrelang die großen Reden oder die wichtigen, formal wichtigen Reden der Bundespräsidenten verfolgt. Ist Ihnen dieser Satz damals eigentlich besonders aufgefallen?
Nee, ich habe an dem Veranstaltungsort gesessen und habe überlegt, was will ich danach berichten, was an wesentlichen Punkten dieser Rede ist. Und da ging es um die kulturellen und historischen Wurzeln unserer Republik. Und Christian Wulff wollte beschreiben, dass eine bunte, vielfältige Republik etwas ist, was wünschenswert ist und was einen Wert darstellt. Und da war der Islam dabei. Und das war sprachlich nicht besonders herausgehoben. Das, bei uns sagt man so, schlurte so mit. Das war gewissermaßen mit dabei. Es hat auch kein Gebrumme im Saal gegeben und keine irgendwie gespitzten Ohren. In der nachträglichen Rezeption ist das sehr, sehr hoch gejatzt worden. Ich will nicht sagen, dass Christian Wulff dieser Satz unterlaufen ist. Der war ja im Manuskript auch drin, aber er war jetzt.
Antrittsrede hat er auch von der bunten Republik schon gesprochen.
Genau, also das war der Sound dieser Tage und dieser Monate. Es war jetzt nicht, es war auch nicht auf Islam konzentriert. Es war ein Teil der Gesamtargumentation. Und insofern habe ich, glaube ich, darauf zielt ja Ihre Frage, dass solche Worte, da gibt es ja viele Beispiele, auch Gauck, das Herz ist weit und die Möglichkeiten sind endlich. Das sind die Ruckrede, das sind Dinge, die erst im Nachhinein, wenn der Acker fruchtbar ist, wenn die Situation dafür bereit ist, dann zu so einer Wirkungsgeschichte kommen können. In der Rede selbst war es nach meiner Einschätzung damals nicht so angelegt.
Ich will darauf hinaus, gerade mit diesem Satz als Beispiel, so ähnlich hatte das vorher schon Angela Merkel gesagt, so ähnlich hatte das bei der Schaffung der Islamkonferenz der damalige Innenminister Wolfgang Schäuble auch schon gesagt. Wenn das bei einem Bundespräsidenten für solchen auch ja aufgeregten, negativ aufgeregten Wirbel sorgt, darf ein Bundespräsident eigentlich nur PC? In dieser Woche sagt im Spiegel Joachim Gauck, der Präsident ist eine Institution der politischen Korrektheit.
Er ist Meinungsbildner, er ist Zivilitätswächter, er ist Versöhnungsstifter, er ist Weiterdenker, er hat viele Rollen. Aber es ist doch klar, dass er auch strategische Sprachbilder bemühen muss, im Sinne des Mithüters der Verfassung natürlich. Das ist aber jetzt nicht PC. Und zu dem Wulff-Satz muss man sagen, eben auch zu dem, was Herr Hachmeister sagte, auch da hätte er vielleicht noch ein paar Jahre dann arbeiten können, das auch einzulösen, was er da gesagt hat. Das ist auch irgendwie dann unvollendet. Aber die Wirkung ist nur schwer kalkulierbar, auch was man noch, wenn man nochmal nachliest, bei der Ruckrede ja auch, da war im Raum keine besondere Aufmerksamkeit. Aber wenn man nochmal nachfragt, wie die zustande kam, im Adlon hat er diese große Rede ja damals gehalten, angekündigt erstmals als Bundespräsident, haltet Seiten frei für mich, haltet Sendezeiten frei, ich mache eine große Rede, das gab es vorher nie, sich selbst inszeniert. Und das Adlon war ein neues Hotel, steigt von seinem Zimmer da in den Aufzug und fährt runter und der Aufzug fährt nicht. Ne? Er steckte fest mit seiner Mannschaft.
Symbolik.
Und, ja, das ist also so viel zur Rückrede. Wäre er nicht angekommen oder hätte befreit werden müssen oder sonst was, hätte natürlich die Journalisten nur darüber berichtet. Der Ruck wäre vollkommen verfehlt. Also auch das beste Momentum zu haben, ist nicht so einfach.
Aber das ist ein guter Hinweis, ja. Karl Rudolf, der Herzog wollte einfach mal ausprobieren, was das Amt einfach, ich sag mal jetzt an Public Relations mehr erbringen kann. Und vorher waren die Bundespräsidenten in der Regel keine Medienfiguren. Also man kannte Papa Heuss, der arme Lübcke mit seiner Pardon-Schallplatte, mit seinen Versprechern, der ja nachher seniler wurde in seiner zweiten Amtszeit. Und hat er wirklich gesagt, liebe Gäste, liebe Neger und sowas. Es gibt auch viele Gerüchte über die.
Hat er so nicht gesagt, aber das ist unfair, weil gegen Ende war er wirklich krank.
Er war krank, genau. Ja. Und auch Johannes Rau hat eher die Erfüllung seiner politischen Karriere in dem Amt gesehen. Also es gab, also da, wo der Bruch für mich am deutlichsten wurde, war tatsächlich bei Köhler. Weil Köhler ist richtig in seinem Amtsverständnis von Journalisten erfunden worden. Also wenn Sie Sternporträts über Horst Köhler, da hat er stahlblaue Augen, er versteht schwierigste Sachverhalte auf den einfachsten Nenner zu bringen und so. Das klingt wie ein Artikel von vor 1945. Und da merkt man, dass die Journalisten einfach einen neuen Mitspieler entdeckt haben. Die Parteienlandschaft war langweilig geworden, also da hat man auf einmal so eine Figur da ganz oben, der noch nicht so richtig beschrieben ist. Und dann hatte ellenlange Spiegelinterviews, Zeitinterviews, Sterninterviews,
der Köhler. Aber in Berliner Republik wird die Nachfrage zum Bundespräsidenten größer.
Ja.
Das haben viele gesagt, das in der Bonner Republik nicht, aber welches Thema ist, dann fragt man, was meint der Bundespräsident dazu? Ist ja heute, Sie haben Spiegel genannt, Steinmeier heute Seite 1, in anderen Zeitungen auch, zur Außenpolitik, zu Russland. Das ist, also sie tauchen mehr auf unter diesen Rahmenbedingungen.
Und das aber nochmal unter der Überschrift, brauchen wir einen stärkeren Bundespräsidenten, wenn wir jetzt beim Wort sind, müsste man dann einem Bundespräsidenten nicht eben auch mehr zugestehen an Ecken und Kanten und an Dingen, mit denen er eben auch anecken kann,
als wir das derzeit tun. Er gestaltet durch das Wort. Wie viele Worte können wir nutzen, aus denen eine Kraft sich entwickelt, praktisch dieses neue Betriebssystem der Gesellschaft zu beschreiben. Da würde ich mal die Kraft reinlegen, wie sich praktisch aus einer digitalen Lesekultur heute auch Parteien völlig verändern. Also aus einer Volksparteiendemokratie, die Bewegungsdemokratie zu entwickeln. Das finde ich hochinteressant und das wäre auch ein Beitrag, die parlamentarische Demokratie zu stabilisieren. Aber wie tickt das Betriebssystem dieser Gesellschaft zwischen digital und nicht digital?
Aber trotzdem nochmal zu der Frage Ecken und Kanten. Also die Frage stellte sich immer wieder bei Herrn Gauck. Die Frage stellte sich, ich habe das Bundesverfassungsgericht genannt und das Verfahren, da ging es darum, dass er die NPD als Spinner bezeichnet hatte. Mhm. Das Verfassungsgericht hat festgestellt, das darf er, aber es wurde erstmal zum diskutierten Streitfall. Es gab den vielleicht noch oder den sicherlich deutlich größeren Wirbel, den er hervorgerufen hat, als er früherer DDR-Pfarrer, angesichts der Regierungsbildung in Thüringen mit dem Ministerpräsidenten von der Partei Die Linke, Bodo Ramelow, fragte, ist die Partei, die da den Ministerpräsidenten stellen wird, tatsächlich schon so weit weg von den Vorstellungen, die die SED einst hatte bei der Unterdrückung der Menschen hier, dass wir ihr voll vertrauen können? Zitat Ende. Darf er das?
Also ich finde, Gauck hat ein Problem, dass er sich echt nicht klar ausdrücken kann. Also das ist ja auch jetzt wieder passiert in diesem Spiegel-Interview. Er sagt zum Beispiel, wir müssen intoleranter werden in Bezug auf bestimmte gesellschaftliche Sachverhalte, aber toleranter mehr gegenüber rechts. Oder wir müssen rechts und rechtsradikal unterscheiden. Also das kriegt man gar nicht zusammen. Und wer ihn mal so erlebt hat, ich habe ihn mal gehört auf der Spargelfahrt der Seeheimer, als er intronisiert wurde auf diesem Schiff der SPD-Rechten, das war einfach nicht auf einen Nenner zu bringen, was er da gesagt hat. Man merkt, man fühlt irgendwie, was er sagen will, also Freiheit und als DDR-Opponent, aber das ist nicht das Beispiel für die, sage ich mal, ausgefeilte Rhetorik, die sich wahrscheinlich der Kollege Korte hier vorstellen würde.
Also der Bundespräsident muss alle verteidigen, die beispielsweise angegriffen werden in der Demokratie. Er muss die Linken verteidigen, also ob jetzt ein Auto brennt von einem Linken oder von einem Rechten, ist egal. Er muss zu allen stehen.
Dann versuchen wir doch mal ein Fazit zu ziehen. Zum Blick nach, also das Fazit ist das Anforderungsprofil für den zukünftigen Bundespräsidenten. Hat sich das geändert? Wie muss ein Bundespräsident vielleicht anders aussehen, als er das bisher tat? Herr Hachmeister.
Nein, ich glaube, es gibt Beispiele mit Heinemann und auch Weizsäcker, die das Amt so ausgefüllt haben, wie es auszufüllen ist. Also auch mit bestimmten Impulsen in die Gesellschaft hinein. Um es sozusagen stärker wirken zu lassen, braucht man einen anderen personellen Unterbau, sonst bleibt einfach die einsame Figur, die sich so ein paar Beratern was ausdenken muss. Und das wäre der nächste Schritt, der durchaus in Angriff genommen werden kann.
Herr Raul.
Wenn wir darüber nachdenken, welche Beispiele wir eigentlich jetzt eben genutzt haben, wo wir sagen, Bundespräsidentenwort, das hat was bewegt, dann sind es immer Bundespräsidentenworte, die ein bisschen quer lagen, aus welchem Grund auch immer. Und der Bundespräsident und seine Reden und seine Äußerungen sind den Regeln unterworfen, denen alle Politiker unterworfen sind, nämlich dass es wahnsinnig viel gibt und auch einen ganz breiten Mainstream und dass auch der Bundespräsident schauen muss, dass er auffällt und Aufmerksamkeit generiert. Und das geschieht eben dann in der Regel, wenn er auch den Mut hat, auch mal ein bisschen quer zur Richtung, auch gegen den großen Wohlfühl-Mainstream auch zu argumentieren. Und das in griffigen Worten. Deswegen glaube ich schon, dass der Bundespräsident etwas bewegen kann, wenn er durchaus auch konfliktbereiter ist. Ich denke gerade darüber nach, als Sie Heinemann angesprochen haben und Gauck jetzt mit der Rede, die verunglückt schien, oder wie Sie bezeichnet haben, wer hat im Augenblick eigentlich den Mumm, auf die vielen AfD-Sympathisanten zuzugehen und zu sagen, wo ist eigentlich die Brücke wieder zurück in die politische Mitte. Wie kommen wir wieder zueinander? Das wäre auch mal eine wichtige Tat als Wort.
Und Ihr Blick in die Zukunft, Herr Korte?
Er muss die Personifizierung des Gemeinwohls darstellen.
Das klingt immer gut.
Er ist die Anti-Echo-Kammer, okay. Wenn alles auseinanderfällt. Und insofern muss man abschalten, denke ich, und Zeitsouveränität zeigen. Sprachgewinn ist immer Machtgewinn.
Kein ganz neues Anforderungsprofil also, sondern vielleicht das Beste von allen bisherigen. Die zukünftigen Bundespräsidenten können sich diese Sendung nachhören. Vielen Dank für die engagierte Diskussion. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Das war die Sendung zur Diskussion. Mehr Macht? Ist die Rolle des Bundespräsidenten noch zeitgemäß? Unter der Leitung von Gudula Geuter diskutierten Lutz Hachmeister, Direktor des Instituts für Medien- und Kommunikationspolitik in Berlin, Karl Rudolf Korte, Politikwissenschaftler an der Universität Duisburg-Essen und Deutschlandradio-Intendant Stefan Raue.